Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext vor, der heute vorgeschlagen ist für den 6. Sonntag nach Trinitatis. Er steht im 5. Buch Mose im 7. Kapitel und dort heißt es: Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt so Ereignisse im Leben, die vergisst man nicht. Vielleicht erinnert sich jemand an den Sportunterricht in der Schule. Ich kann sagen, meine Erinnerungen sind da eher so ein bisschen nicht so positiv zu. Aber vielleicht erinnert sich jemand, wie das war, wenn dann früher ein Mannschaftsspiel gemacht wurde. Fußball oder Völkerballer, was auch immer. Und dann wurden zwei Kinder nach vorne gerufen und die sollten dann eine Mannschaft auswählen. Einer nach dem anderen wurde dann aufgerufen aus der Klasse und es hatte immer so ein Muster gehabt. Ja? Zuerst kamen die Sportlichsten, dann kamen die, die beliebt waren, gleich danach. Und dann waren da immer einige, die warten mussten. Und mit jedem Namen, da wurde die Hoffnung immer kleiner, doch noch gewählt zu werden. Am Ende war es dann meist so, da standen nur noch eins oder zwei Kinder da. Aber nicht, weil sie wertlos gewesen wären, sondern ganz einfach, weil niemand zuerst an sie gedacht hatte. Weil ihnen vielleicht sportliche Fähigkeiten gefehlt haben, weil man gedacht hat, die bringen die Mannschaft jetzt nicht wirklich weiter, weil sie vielleicht anders waren als die anderen. Und ich glaube, wer sowas schon mal erlebt hat, der weiß, wie weh Ablehnung tun kann. Vielleicht war es bei dir gar nicht der Sportunterricht? Vielleicht war es eine Bewerbung, die abgelehnt wurde. Vielleicht war es eine zerbrochene Freundschaft oder eine Situation, in der man sich übersehen gefühlt hat. Ich glaube, jeder Mensch, der trägt die Sehnsucht in sich, angenommen zu sein. Wir möchten dazugehören. Wir möchten hören, ich will dich, ich will gerade dich. Und genau mit diesem Thema beginnt eigentlich auch unser Predigttext heute Morgen aus dem 5. Buch Mose. Ich möchte mit einem ersten Gedankenpunkt beginnen, Gottes Erwählung, ein Wunder seiner Liebe. Weil hier geht es nicht um Menschen, sondern hier in der Bibel, da geht es um Gott. Und Mose, der sagt zu Israel, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und ich finde, das ist eine gewaltige, das ist eine wunderbare Aussage. Da ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und der erwählt sich ein Volk und er nennt dieses Volk sein Eigentum. Aber Mose, der verhindert sofort jedes falsche Verständnis im Predigttext. Israel soll nicht denken, Gott habe sich für sie entschieden, weil sie größer, stärker oder besser gewesen wären als andere Völker. Im Gegenteil, Mose überbringt ausdrücklich, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und ich glaube, hier liegt der Schlüssel des ganzen Abschnitts. Es ist die Frage, warum liebt Gott dieses Volk Israel? Und die Antwort, die lautet ausdrücklich nicht, weil Israel so liebenswert gewesen wäre, sondern die Antwort lautet, weil Gott es ist, der liebt. Für unser menschliches Denken, da ist das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Wir leben ja in so einer Leistungsgesellschaft. Wer erfolgreich ist, wer was schaffen kann, wer was leisten kann, der bekommt Anerkennung. Wer gute Noten schreibt in der Schule, der wird gelobt. Und wer fleißig arbeitet, der wird befördert. Dann ist die große Gefahr, dass wir genau dieses Denken auch auf Gott übertragen und meinen, wir müssten uns seine Liebe erst verdienen. Doch genau das, das sagt Mose nicht. Gottes Liebe ist keine Belohnung. Gottes Liebe ist Gnade, Gnade, Gnade. Und darum zieht sich diese Wahrheit wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Gott, der erwählt Abraham, obwohl er aus einem heidnischen Umfeld stammt. Gott erwählt Jakob, obwohl Jakob ein Schlitzohr war und sein Leben voller Fehler gewesen ist. Er beruft Mose, obwohl der sich selbst für total ungeeignet für den Job gehalten hat. Er erwählt David, den jüngsten Sohn Isais, und nicht einmal sein eigener Vater hat ihn für wichtig genug gehalten, ihm den Propheten Samuel überhaupt vorzustellen. Immer wieder handelt Gott nicht nach menschlichen Maßstäben, sondern er handelt nach seiner Gnade. Das ist auch der Grund, weshalb wir diesen Abschnitt, den Predigttext heute Morgen, warum wir den nicht missverstehen dürfen. Gott sagt hier nicht, Israel ist besser als alle anderen Völker. Er sagt gerade, das Gegenteil ist wahr. Israels Erwählung ist kein Grund zum Stolz, sondern zum Staunen. Und an dieser Stelle, da müssen wir eine Wahrheit festhalten. die in Teilen der Kirchengeschichte leider immer wieder verdunkelt worden ist. Weil dieser Text, der spricht ganz konkret von Israel. Dieser Text spricht nicht von der Kirche des neuen Bundes und auch nicht von einem symbolischen Gottesvolk, sondern dieser Text spricht von den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die Kirche hat Israel nicht als Volk Gottes ersetzt. Und das weiß Paulus, der Apostel, wenn er im Römerbrief schreibt, Gottes Gaben und Berufungen, die können ihn nicht gereuen. Weil der Gott der Bibel, der nimmt seine Erwählung nicht zurück, der bleibt seinem Bund treu. Das bedeutet nicht, dass jeder Jude automatisch gerettet wäre. Auch Israel braucht den Messias, braucht seinen Messias, braucht Jesus Christus. Aber Gottes Bundeszusagen, die bleiben bestehen. Und gerade darin, da zeigt sich seine Treue, da zeigt sich seine Liebe. Und was ist das für ein großes Zeugnis, wenn wir die Geschichte Israels betrachten? Da sind wir eingeladen, in Staunen zu kommen. Dieses Volk hat Verfolgung, Vertreibung und unzählige Anfeindungen erlebt. Viele Weltreiche sind untergegangen, die Assyrer verschwanden, die Babylonier sind verschwunden, das Römische Reich ist zerfallen und das sogenannte Dritte Reich ging im Feuer unter. Aber Israel besteht und das besteht bis heute. Das ist kein Zufall der Geschichte, sondern ein Zeugnis der Treue und der Liebe Gottes zu diesem Volk. Doch dieser Text, der zeigt uns nicht nur was über Israel, er zeigt uns auch Gottes Herz. Vielleicht denkt jemand heute, wenn Gott mein Leben kennen würde, könnte er mich niemals annehmen. Ich möchte dir ganz direkt sagen, Gott, der kennt dein Leben längst. Der kennt deine Gedanken. Der kennt deine Schuld. Und trotzdem sandte er seinen Sohn. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Evangelium, frohe Botschaft, die beginnt niemals beim Menschen, die beginnt immer bei Gott. Und genau deshalb führt uns der Blick auf Israel eigentlich mitten hinein ins Evangelium. Der Gott, der Israel erwählte, das ist ein und derselbe Gott, der seinen Sohn in diese Welt sandte, um die Sünder zu retten. Und es ist der gleiche Gott, bei dem die Liebe nicht mit unserer Leistung, sondern mit seinem Erbarmen beginnt. Es ist so wichtig, am Anfang des Gottesdienstes, das Kyrie, das Herr erbarme dich, dass wir immer wieder Gott um sein Erbarmen über uns anrufen, Kyrie eleison. Und darum können wir über diesen Text nur staunen und können Gott anbeten. Weil seine Liebe ist größer als unser Versagen, seine Treue ist stärker als unsere Untreue und seine Erwählung, die hat in alle Ewigkeit Bestand. Genau deshalb, da dürfen wir voller Hoffnung auf ihn vertrauen. Mein zweiter Gedankenpunkt: Gottes Erwählung verpflichtet zu einem heiligen Leben. Nachdem Mose dem Volk gezeigt hat, dass Gottes Erwählung allein auf Liebe beruht, macht er jetzt aber auch deutlich, diese Liebe hat Folgen. Weil Gottes Gnade ist niemals eine Einladung zur Gleichgültigkeit. Wer von Gott erwählt ist, der soll auch als Erwählter leben. Mose fährt fort, so sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ich finde, hier begegnen wir einem der schönsten Namen Gottes, der treue Gott. Unsere Welt, die verändert sich ständig. Was gestern noch richtig war, wird heute belächelt und Meinungen, die wechseln beinahe täglich. Selbst Versprechen von Menschen sind oft nicht mehr viel wert. Wie oft hören wir den Satz, ich hab's mir halt anders überlegt. Bei Gott, da gibt's diesen Satz nicht, weil er bleibt derselbe. Seine Liebe bleibt, seine Heiligkeit bleibt, seine Wahrheit bleibt. Gerade deshalb können wir ihm vertrauen. Doch Mose erinnert Israel auch daran, dein Gott ist heilig. Er übersieht die Sünde nicht. Seine Liebe bedeutet niemals, dass ihm jetzt alles gleichgültig wäre, wie du lebst, wie wir leben. Heute wird so oft gesagt, auch in der Verkündigung, Gott liebt doch jeden, deswegen ist es doch egal, wie wir leben, welchen Lebensentwurf wir haben. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Gott liebt den Menschen. Aber gerade deshalb ruft er ihn aus der Sünde heraus. Weil Liebe lässt Menschen niemals ins Verderben gehen. Wenn ein kleines Kind auf eine vielbefahrene Straße zuläuft, dann wird ein guter Vater nicht einfach nur daneben stehen und wird sagen, es ist deine Entscheidung, was du machst. Er wird eingreifen, wird das Kind wegziehen. Vielleicht wird das Kind sogar weinen, weil der Vater es festhält. Aber gerade dieses Eingreifen ist die Liebe des Vaters, die das Kind vor größerem Schaden bewahrt. So handelt Gott auch. Der setzt Grenzen. Er warnt. Er ruft zur Umkehr aus. Nicht, weil er Freude daran hätte, Menschen etwas zu verbieten, sondern weil er weiß, wohin die Sünde, wohin die Trennung von ihm führen wird. Und deshalb ist die Botschaft auch heute noch so aktuell. Unsere Gesellschaft und leider auch die Landeskirchen und immer mehr freie Gemeinden möchten Gottes Gebote immer häufiger den eigenen Vorstellungen anpassen. Was die Bibel eindeutig Sünde nennt, das wird umgedeutet. Man spricht von Lebensentwürfen, lieber als von Schuld, oder man spricht von Selbstverwirklichung, viel lieber als vom Gehorsam. Aber Gottes Wort, das verändert sich nicht. Schon im Garten Eden, da begann die Versuchung mit der Frage, sollte Gott gesagt haben? Bis heute hat der Teufel seine Strategie kaum verändert. Der versucht nicht zuerst, Menschen zu Atheisten zu machen. Der versucht vielmehr Zweifel an Gottes Wort zu sehen. Hat Gott das wirklich so gemeint? Muss man die Bibel heute noch so ernst nehmen? Ist das nicht nur für eine gewisse Zeit geschrieben und heute schon längst überholt? Aber genau an dieser Stelle, da entscheidet sich, wem wir vertrauen. Deshalb dürfen wir Irrlehren nicht verschweigen, nicht weil wir streitsüchtig wären, sondern weil Wahrheit und Liebe zusammengehören. Eine ganz große Irrlehre besteht darin, Gottes Liebe gegen seine Heiligkeit auszuspielen. Dann wird nur noch von Annahme gesprochen, aber nicht mehr von Buße. Dann wird das Kreuz zum Symbol allgemeiner Liebe, aber nicht mehr als stellvertretendes Opfer für unsere Schuld verstanden. Genauso gefährlich ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Es verspricht Gesundheit, Erfolg und Reichtum als Zeichen eines starken Glaubens. Aber schaut mal ins Neue Testament. Jesus hat seinen Jüngern nie ein bequemes Leben versprochen. Er hat ihnen vielmehr gesagt, Nachfolge bedeutet auch Leiden. Und schließlich erleben wir oft eine Verkündigung, die Sünde kaum noch erwähnt. Man spricht über Lebenshilfe, Selbstwert, persönliche Erfahrung. Das sind alles Themen, die ihren Platz haben können. Aber wenn das Kreuz und die Vergebung der Sünden fehlen, dann ist es so, als wenn du dem Evangelium das Herzstück geradezu rausreißt. Deswegen brauchen wir immer wieder Buße und Umkehr. Und Buße bedeutet nicht nur einmal Christ zu werden, sondern es bedeutet, dass wir uns immer wieder neu, dass wir uns jeden Tag aufs Neue unter Gottes Wort stellen und dass wir bereit sind, uns und unser Leben durch dieses Wort korrigieren zu lassen. Und gerade Menschen, die schon lange Christen sind, die stehen ja auch in einer besonderen Gefahr. Man kennt die Lieder, man kennt viele Bibelverse auswendig, man kennt den Katechismus, man kennt den Ablauf des Gottesdienstes. Doch Gewohnheit ersetzt keinen Glauben. Ich musste mal schmunzeln, da hat ein älterer Bruder was zu mir gesagt. Er sagte, früher dachte ich, ich sei schon ziemlich weit in der Heiligung. Dann habe ich die Bergpredigt noch einmal langsam gelesen. Seitdem weiß ich, ich brauche Jesus heute viel mehr als vor 40 Jahren. Und das ist keine Resignation. Wenn jemand sowas sagt, dann ist das geistliche Reife. Je näher wir Christus kommen, desto weniger sehen wir zuerst die Fehler der anderen. Wir erkennen vielmehr unsere eigene Bedürftigkeit und staunen umso mehr über die Gnade Gottes. Und darum ruft Mose Israel in die Nachfolge. Nicht damit Gott sie liebt, sondern eben weil Gott sie liebt. Und dasselbe gilt für uns. Wir gehorchen Gott nicht, um uns den Himmel mit diesem Gehorsam zu verdienen. Wir gehorchen ihm aus Dankbarkeit. Wer Gottes Liebe wirklich verstanden hat, der fragt nicht, wie viel Sünde kann ich mir denn noch erlauben in meinem Leben. Der fragt vielmehr, Herr, wie kann mein Leben dich ehren? Wie kann ich dir Freude machen? Das ist der Unterschied zwischen Religion und lebendigem Glauben, weil Religion fragt nach der Mindestanforderung. Der Glaube, der fragt nach dem Herzen Gottes. Genau zu einem solchen Leben ruft Gott auch uns, seine Gemeinde heute. Ich komme zu meinem dritten und letzten Gedanken. Gottes Treue bleibt bestehen für Israel und für alle, die ihm vertrauen. Am Ende des Predigttextes, da richtet Mose den Blick noch einmal auf das Entscheidende. Nicht die Treue Israel steht im Mittelpunkt, sondern die Treue Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Denn wenn wir die Geschichte Israels lesen, da begegnen wir eigentlich immer wieder einem Volk, das immer wieder versagt hat. Kaum hatte Gott es mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt, da haben die Israeliten angefangen zu meckern und zu murren. Kaum hatten sie seine Wunder erlebt, da wandten sie sich den Götzen zu. Und immer wieder musste Gott sie erziehen, musste er sie zurechtbringen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, erkennen wir uns darin vielleicht auch wieder? Wie oft hat Gott uns geholfen? Und wenige Wochen später, da machen wir uns schon wieder Sorgen. Wie oft hat Gott Gebete erhört? Und trotzdem zweifeln wir an seiner Fürsorge. Wie oft haben wir ihm vielleicht versprochen, Herr, von jetzt an will ich treuer leben. Und mussten kurze Zeit später feststellen, wie schwach wir mit diesem Ansatz sind. Und gerade deshalb ist unsere Hoffnung nicht unsere eigene Treue, sondern Gottes Treue. Die Hoffnung Israels, die lag nie in seiner eigenen Frömmigkeit. Sie lag immer in der Bundestreue seines Gottes. Deswegen besteht das Volk bis heute, während viele Völker der Antike längst verschwunden sind und nur noch in Geschichtsbüchern gelesen werden können. Israel existiert, verfolgt, vertrieben, immer wieder bedroht, bis heute immer wieder bedroht und doch bewahrt. Und wer die Bibel ernst nimmt, erkennt dann die Hand Gottes. Er hält seine Zusagen, er vergisst seine Verheißung nicht, was er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat, das gilt. Und deshalb dürfen wir als Christen niemals hochmütig auf Israel herabblicken. Paulus, der warnt im Römerbrief ausdrücklich dafür, sich über die natürlichen Zweige zu erheben, weil die Gemeinde lebt nicht anstelle Israels, sondern allein aus Gottes Gnade. Und diese Erkenntnis, die bewahrt vor jedem Stolz. Gleichzeitig dürfen wir aber auch eines nicht missverstehen. Die bleibende Erwählung Israels bedeutet nicht, dass das Evangelium für Israel überflüssig wäre. Die Liebe des Apostels Paulus zu seinem jüdischen Volk zeigt es sich gerade darin, dass er ihnen Christus verkündigt hat. Deshalb beten auch wir für Israel. Nicht aus politischer Begeisterung, sondern weil Gott dieses Volk liebt. Und weil wir uns wünschen, dass viele den Messias dort erkennen. Weil jetzt wird unser Predigttext ganz persönlich. Mose fordert das Volk auf, Gottes Gebote zu hören und danach zu handeln. Damit stellt er auch uns heute eine Frage. Wie antworten wir auf Gottes Liebe? Vielleicht bist du schon viele Jahre Christ. Vielleicht kennst du die biblischen Geschichten. Du weißt, wie Gottesdienst abläuft. Aber wie sieht es denn in deinem Herzen aus? Brennt deine Liebe zu Christus noch? Oder ist der Glaube zur Gewohnheit geworden? Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, die du Gott bewusst vorenthältst. Vielleicht ist es eine Schuld, die niemand kennt. Dann ruft dich Gott heute nicht zu Verzweiflung, sondern er ruft dich zur Umkehr. Weil Buße ist niemals Schwäche. Buße ist der Weg zurück in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Vielleicht sitzt auch jemand hier und denkt, ich bin doch gar kein Christ. Kann Gott mich überhaupt annehmen? Und die Antwort lautet ja, mit Ausrufezeichen. Nicht, weil du alles richtig gemacht hast, nicht, weil du dir seine Liebe verdient hast, sondern weil Jesus Christus, der Messias, am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Dort hat Gottes Liebe ihren höchsten Ausdruck gefunden. Dort wurde die Schuld getragen. Dort ist der Weg zu Gott eröffnet worden. Evangelium ist keine Botschaft für gute Menschen. Es ist eine Botschaft für verlorene Menschen. Eine Botschaft für dich und mich. Und deshalb möchte ich am Ende dieser Predigt jeden von uns fragen, worauf vertraust du eigentlich? Auf deine eigene Frömmigkeit? Vertraust du auf deine guten Werke? Vertraust du auf deine Kirchenzugehörigkeit? Oder vertraust du allein auf Jesus Christus? Der Gott, der Israel aus Liebe erwählt hat, ist derselbe Gott, der heute Menschen in seine Nachfolge ruft. Weil seine Liebe hat sich nicht verändert, seine Wahrheit hat sich nicht verändert, seine Heiligkeit hat sich nicht verändert. Und Gott sei Dank wird sich seine Gnade auch nicht verändern. Darum, lasst uns Gottes Wort ernst nehmen. Lasst uns für Israel beten, gerade in unserer heutigen Zeit. Lasst uns Gottes Treue bestaunen. Vor allem aber lasst uns täglich zu Jesus kommen. Denn wir leben nicht von unserer Treue, sondern von seiner. Der treue Gott, der Israel erwählt hat, der wird auch alle bewahren, die ihr Vertrauen auf den Messias des Volkes Israels, auf Jesus Christus setzen. Weil der Name Gottes Treue ist. Ihm allein sei Ehre, Anbetung und Lobpreis, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.